Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1978 hat der amerikanische Turner Curt Thomas seine Thomas-Flanke am Pauschwert gezeigt bei der Turn-WM in Frankreich. Bei dieser Flanke scheren die Beine abwechselnd nach oben. Nur ein paar Jahre vorher war in der New Yorker Bronx der Hip-Hop erfunden worden und mit ihm auch der Breakdance. Und ich wette, die Jugendlichen da haben mitbekommen, was der berühmteste amerikanische Turner da in Frankreich vorgeführt hat. Denn die BreakerInnen haben sich ja von allen möglichen inspirieren lassen, neben Turnen auch vom Kampfsport oder der Akrobatik. Jedenfalls tauchte der Thomas Flair auch im Breakdance auf. Und bestimmt werden ihn B-Boys oder B-Girls, und da schließt sich der Kreis, bei den Olympischen Spielen in Frankreich auch zeigen. Morgen werden die eröffnet und zum ersten Mal ist Breaking olympisch. Ich habe vor der Sendung mit Tina the Turner gesprochen. Sie war bis vor einem Jahr noch im deutschen Bundeskader für Breaking, aber aus Deutschland hat sich niemand für die Olympischen Spiele qualifiziert. Hallo, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, hallo.
Thomas Flair ist immer noch ein gutes Element im Breakdance, oder?
Ja, der Flair auf jeden Fall ist so ein Standard-Move im Breaking, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch eine Debatte darum, wo das sozusagen erfunden wurde, ob das aus dem Breaking kommt und dann von den Turnern übernommen wurde oder andersrum. Ich weiß es tatsächlich nicht genau.
Wo wir jetzt schon bei Schwierigkeitselementen sind. Breaking war immer schon ein Wettkampf und bei den Breakdance-Battles hat auch eine Jury bewertet. Wie ist das jetzt bei den Olympischen Spielen? Was sind da die Kriterien?
Genau, für die Olympischen Spiele musste das natürlich systematisiert werden. Und da haben sich Leute, die schon länger in der Szene sind, ein System ausgedacht, ein Regelwerk praktisch. Insgesamt wurde das da eben systematisiert, weil Breaking eben so eine, ja auch so eine subjektive Kunstform letzten Endes ist. Also es ist halt eine Mischung aus Sport und Kunst. So, es ist sowohl Sport als auch Kunst und das muss man irgendwie halt bewerten können. Und deswegen wurde ein Regelwerk aufgestellt. Und zumindest vom alten Konzept, ja vom alten System, kann ich sagen, es hieß Mind, Body and Soul, es wurde auch Trivium-System genannt. Mind sollte so den künstlerischen Aspekt darstellen, Soul, ja so die Gefühle, die Emotionen, die bei rumkommen beim Tanzen, die auch in der Audienz, beim Publikum ausgelöst werden, wenn man jemanden tanzen sieht, so der Charakter, das Charisma beim Tanzen. Und Body war dann so der physische Aspekt, also eben sowas wie Schwierigkeitsgrade, Power-Move, Dynamik, wie werden die Sachen ausgeführt, sauber oder nicht sauber, wird gecrashed und so weiter. Genau, und die sollten eigentlich alle gleichwertig sein eben. Tatsächlich aus meiner Erfahrung, was ich bisher gesehen habe bei Olympischen Spielen, war, dass schon der physische Aspekt hervorgehoben wurde und gefühlt mehr gezählt hat. Was auch irgendwo Sinn macht, sind ja schließlich die Olympischen Spiele und es geht um Sport. Und entsprechend hatte ich das Gefühl, dass das stärker bewertet wurde. Aber im System an sich sollten Mind und Soul genauso stark bewertet werden. Also Kreativität, Originalität etc.
Und was ist denn das schwerste Element? Was zählt dazu? Also wo ist dann da vorne?
Es gibt da keine offizielle Liste oder sowas.
Ach so.
Schwierig? Nee, ist überhaupt nicht. Also man kann schon sagen, dass zum Beispiel ein Move wie Airflare mitunter am schwierigsten ist. Headspins sind auch relativ schwierig. Ja, aber auch das kommt drauf an. Aber sie sind nicht jetzt gewichtet oder gelistet oder so nach einem Ranking, welches jetzt der schwierigste Move wäre.
Aha, aber weil
das ist, überhaupt nicht so.
Das ist ja in den anderen Sportarten ist das ja so, die, weiß ich nicht, Turnerinnen oder Eiskunstläuferinnen, die setzen sich ihre Choreografien oder ihre Übungen zusammen aus den Schwierigkeitsgraden, die sie turnen wollen. Dann wissen sie schon ungefähr, in welcher Punkte-Range sie sind.
So ist das beim Ranking überhaupt nicht.
Aha, wie bereiten Sie sich denn dann vor und können Sie denn dann überhaupt erwarten oder vorher ausrechnen, ob Sie Chancen haben auf einen Sieg?
Eigentlich im Idealfall sollte auch eine gewisse Spontaneität da sein in dem Moment, weil wir auch auf die Musik zum Beispiel tanzen. Und man weiß zum Beispiel vorher nicht, was für ein Song kommt, was für ein Lied abgespielt wird. Der DJ spielt ja einfach so seine Setliste ab, seine Songs, und die kommen auch zufällig. Das heißt, ich kenne es nicht beim Turnen, da wird ja bei der Bodenroutine, glaube ich, man legt einen Song fest, ich mache die und jene Routine, stimme das ab mit der Musik. Wir wissen ja gar nicht bei uns in der Runde, was da für ein Beat kommt. Zum Beispiel auch eine Sache, die mitbewertet werden würde im Bereich Soul. Wie reagiere ich auf die Musik? Wie tanze ich zu der Musik? Nehme ich die Musik mit? Akzentuiere ich meine Bewegung auf die Musik und so weiter? Und da kann man eben nicht, also man kann schon vorgefertigte Kombos machen, aber muss sie trotzdem im Moment anpassen können, was auch absolute Schwierigkeit ist. Aber eben das wird zum Beispiel auch bewertet.
Und Breaken kommt ja aus dem Hip-Hop, aber diese Battles, die waren ja auch immer eine ernste und auch eine ehrgeizige Sache. Ändert sich da jetzt so viel von dem einen Battle zu dem olympischen Wettkampf? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es eine Spaltung da gibt. Also die Motivation ist auch eine ganz andere, wenn ich jetzt bei einem Battle of the Year zum Beispiel mitmache oder bei einem Szenen-Event als bei den Olympischen Spielen. Ich habe das Gefühl, bei den Olympischen Spielen geht es mehr um die Anerkennung von Menschen, die gar nicht wirklich in der Szene sind, von Menschen, die gar nicht so wirklich sich auskennen mit der Kultur. Und wenn ich jetzt aber einen Rapper BC One zum Beispiel gewinne oder Battle of the Year, also eines unserer Szenen-Events, dann möchte ich eher so die Anerkennung aus der Szene bekommen. So fühlt sich das für mich an. Also da ist schon ein bisschen ein Unterschied mittlerweile. Weil eben auch, ich glaube, viele aus der Szene sind nicht so ganz zufrieden, wie das mit den Olympischen Spielen gelaufen ist und fühlen sich nicht so sehr davon repräsentiert. Und zum Beispiel eben, wie das bewertet wird, das ist halt eine Sache. Viele BreakerInnen identifizieren sich zum Beispiel auch wirklich eher als KünstlerInnen, gar nicht so sehr als SportlerInnen.
Können Sie denn vorhersagen, wer die stärkste Nation sein wird? Also das wusste man zum Beispiel auch bei den Battles ja immer. Wer aus Frankreich kommt, ist wahrscheinlich schon ganz gut. Japan auf jeden Fall. Haben Sie so ein Gefühl jetzt auch vor den Olympischen Spielen?
Also insgesamt global gesehen sind schon viele asiatische Länder ziemlich stark. Japan allen voran. China kommt auch langsam. Korea war früher ziemlich stark, so in den 10er, 2000er Jahren. Innerhalb von Europa sind schon so Frankreich, Holland ziemlich stark. USA auch noch, ist ja der Geburtsort von Hip-Hop und Breaking, sind auch relativ stark noch.
Die Frage ist natürlich auch, was das überhaupt alles bringt. Auch diese, das, was aufgebaut wurde in den deutschen Tanzsportverbänden. Wenn bei den nächsten Olympischen Sommerspielen in Los Angeles Breakdancing dann eben nicht mehr als Disziplin dabei sein wird.
Ja, voll. Also das war für uns auch eine Überraschung sowieso, dass Breaking in Los Angeles nicht mehr vertreten sein wird, nachdem es in Paris noch nicht mal gelaufen ist. Wir können nur hoffen, dass es eben bei den Olympischen Spielen 4 Jahre später wieder aufgenommen wird. Genau, bis dahin werden, denke ich, die Strukturen in Deutschland bestehen bleiben. Also der Deutsche Tanzsportverband, kurz DTV, hat ja Breaking unter seine Obhut genommen. Und da sind eben Strukturen entstanden, Nationalkader, Länderkader, also für die einzelnen Bundesländer auch. Die werden sicherlich weiterhin Trainingscamps und Events veranstalten, aber ich glaube, das Interesse ist schon gesunken, seit klar ist, dass es nicht mehr in Los Angeles vertreten sein wird. Unter anderem deshalb sind jetzt auch ich und fast all meine Freunde gar nicht mehr im Bundeskader drin, weil wir uns ein bisschen fragen, was uns das jetzt noch bringen würde, weil auch zum Beispiel Gelder dann gekappt wurden. Also damals noch, jetzt vor einem Jahr, als ich noch drin war, haben wir finanzielle Unterstützung bekommen monatlich. Das war natürlich super für uns, aber das wurde jetzt auch gekappt, jetzt wo das eben nicht mehr olympisch ist. Was ich nur hoffen kann, ist, dass sie die Strukturen benutzen, um letzten Endes der Szene trotzdem was Gutes zurückzugeben, also Events zu veranstalten oder Trainingscamps, die vielleicht offen sind für alle, die interessiert sind, sowas in der Art, dass sie die Strukturen trotzdem nutzen, um das irgendwie weiterhin zu fördern.
Vielen Dank für diese Einblicke, Tina the Turner. Alles Gute.
Danke auch. Dankeschön.